Wir machen weiter mit den Shooting Galleries, von denen wahrscheinlich die meisten gar nicht wissen, dass das sein soll. Wie gesagt, das ist so das digitale Pendant zu Schießbuden, die auch ihre Zeit hatten. Die ist heute kaum noch, also Schießbuden gibt es, aber so digitale Schießbuden gibt es nicht mehr viele. Es nimmt jetzt wieder zu durch Virtual Reality. Dazu aber vielleicht später mehr. Was ist daran das Interessante jetzt vielleicht auch aus medienwissenschaftlicher Sicht, auch wenn ich ja in dieser Einführungsvorlesung immer so die Medientheorien ein bisschen außen vor lasse. Marshall McLuhan, den vielleicht schon begegnet ist, zu der Säulenheilige der Medienwissenschaft, hat das ja die Technik generell, egal was, zur Ausweitung des Menschen erklärt und zum Medium. Es gibt halt Medien ohne Botschaft so, oder Medien ohne Inhalt, aber alles, was den menschlichen Körper erweitert, ist ein Medium, so auch Waffen. Wenn der Bogen eine Ausweitung der Hand und des Armes ist, stellt das Gewehr eine Ausweitung des Auges und der Zähne dar, weil man damit halt auch auf Entfernung zubeißen kann. Es ist hier ja wohl angebracht festzustellen, dass gerade die Siedler in Amerika, die ja aus einer alphabetischen Kultur kommen, also aus Europa, besonderen Wert auf einen gezogenen Lauf und ein verbessertes Visier legten. Sie verbesserten die alte Muskete und schufen das Kentucky-Gewehr. Gerade die auf das Alphabetentum bedachten Bostoner waren hier besser als die britischen regulären Truppen. Die Treffsicherheit ist nicht eine Gabe der Eingeborenen oder Waldmenschen, sondern die des alphabetischen Siedlers. So ist dieses Argument zu verstehen, nachdem das Schießen mit Feuerwaffen mit dem Aufkommen der Perspektive in Verbindung steht und mit der Erweiterung des Sehvermögens in der Zivilisation. Und da bezieht er sich auf die frühe Neuzeit, in der die Perspektive als Kulturtechnik eingeführt wurde, als Technik des Zeichens, aber eben auch des Sehens, dass man anders in die Welt schaut, beziehungsweise die Dinge so zeichnete, wie man sie als Auge auch gewohnt war zu sehen, damit aber auch das Auge trainierte. Und da entsteht in dieser Zeit, wenn das Auge also extrem fixiert wird auf einen Punkt, nämlich auf den Fluchtpunkt und nicht auf die Fläche, wie in der byzantinischen Malerei, die so in den spirituellen Raum ohne Tiefe schaut, wenn es also das Auge sich angewöhnt, in die Tiefe des Raums zu schauen und dort einen Punkt auszumachen, auf den sich alle Sehstrahlen oder alle Strahlen fokussieren, dann führt das zu dem Training des Blicks oder zur Erweiterung des Blicks in den Raum. Und dadurch ist so etwas wie eine Zielmöglichkeit, also das Schießen mit Feuerwaffen überhaupt erst möglich, weil man eben viel genauer zielen kann. Und das ist so die These von McLuhan, dass diese ganzen Technologien zusammenhängen, dadurch das menschliche Organe erweitern, der Wahrnehmung, Sinneswahrnehmung, die menschliche Haut erweitern und dadurch den Menschen in seiner Möglichkeit auch erweitern. So, also steht in Verbindung mit der Erweiterung des Sehvermögens in der Zivilisation. Im Marinekorps wurde festgestellt, dass zwischen Bildung und Treffsicherheit eine eindeutige Beziehung besteht. Das Aussuchen eines isolierten Ziels für sich im Raum, das uns mit dem Gewehr als Ausweitung des Auges so leicht fällt, ist nichts für den Nicht-Alphabeten, schreibt McLuhan in den magischen Kanälen. Und das ist vielleicht so einer der Punkte, also die Faszination für Waffen oder für Gewehre liegt natürlich nicht daran, dass man sie als Erweiterung des Auges wahrnimmt, sondern vor allem auch als Erweiterung des Körpers und der eigenen Machtsphäre. Ich will jetzt hier nicht auf die Kulturgeschichte des Gewehres und der Feuerwaffen eingehen, die sicherlich auch eine Kulturgeschichte so der Selbstwahrnehmung von Männern ist, vor allem in ganz verschiedener Hinsicht. Aber es spielt natürlich auch im Übergang in die Spielwelten, erst der analogen Spiele und dann natürlich auch der digitalen Spiele eine Rolle. Sie sehen hier von 36 das erste überlieferte elektronische Schießspielzeug, die Ray of Light. Im Grunde genommen, also die Schießbuden gab es schon sehr lange, so wie es ja auch Schützenvereine gibt, die haben eine lange Tradition in verschiedenen Ländern, die so eher aus dem Jagd- und dem Militärischen kommen und dann eben so im zivilen Bereich durchaus gepflegt werden. In Amerika ja ganz besondere Auswüchse annehmen durch das Second Amendment, was man immer wieder mitkriegt, wenn es halt nach so einem Massaker, das erste, sich alle vergewissern, dass die Waffengesetze nicht wirklich angetastet werden. Das ist in anderen Ländern anders, aber nichtsdestotrotz gehört es jetzt gerade in Amerika ja dann auch schon zur Gesellschaft so stark dazu, dass sie lieber zigtausend oder zehntausend Tote in Kauf nehmen, die tatsächlich meistens ja dann durch psychisch Kranke entstehen, also die diese hervorbringen, aber die psychisch Kranke gibt es überall, aber nur in Amerika haben sie auch Zugang zu Feuerwaffen in diesem Umfang, sodass man davon ausgehen kann, dass tatsächlich nicht die Waffen die Leute töten, sondern Leute töten Leute, aber die müssen die Werkzeuge haben. Und das ist in Amerika so viel einfacher als in allen anderen Ländern. Sodass die dort mehr Menschen durch Friendly Fire, also entweder durch Unfälle oder durch Massaker verlieren, als durch alle terroristischen Akte der letzten 20 Jahre zusammengenommen. Gut, also das ist das Thema, was in Amerika, aber ich meine, jedes Land nimmt, in Deutschland nimmt man halt viele Verkehrstote in Kauf, dadurch, dass man dieses Tempolimit auf den Autobahnen freigibt und so. Also es gibt so, jedes Land hat seine Technik, die ihnen so wichtig ist, dass sie auch bereit sind, dafür irgendwie persönliche oder gesellschaftliche Opfer zu bringen, die von außen als extrem irrational anzusehen sind. Und das sind in Amerika die Waffen. Deswegen kommen solche frühen elektronischen Varianten natürlich auch aus Amerika. Also natürlich, aber da ist der Entwicklungsbedarf größer, weil es mehr Abnehmer gibt, die diese Faszination halt auf verschiedenen Ebenen ausleben können. Also Ray of Light von 36 basiert darauf, dass man einen Lichtsensor in seinem Gewehr hat, der dann, wenn er auf eine Lampe zielt oder auf eine Helligkeit, dann einen entsprechenden Treffer meldet. Den Air Rider habe ich Ihnen vorgestellt, der über das Scharnier funktioniert. Also wenn Sie es auf die richtige Höhe einstellen und zum richtigen Zeitpunkt den Trigger drücken, dann treffen Sie vorbeifahrende Objekte. Das ist ja kein Bildschirm, sondern es ist ja so eine Rolle. Da läuft so ein Prinzip, so ein Tapet an Ihnen vorbei oder so eine Folie. Dann treffen Sie die Objekte. Und hier 1961 die Chicago Coins Ray Gun. Also auch hier so ein Lichtgewehr. Der Lichtgriffel, den sehen wir noch in der Dienstagsvorlesung, ist eigentlich ein Eingabegerät im Computer. Damit können Sie sehr schön auf dem Bildschirm, auf diesem Radarbildschirm Punkte markieren. Wie der funktioniert, erkläre ich Ihnen dann bei Gelegenheit. Die Technik aber, die dahinter steckt, ein Lichtsensor, der unter bestimmten Bedingungen einfach durch einen Lichtstrahl getroffen wird, und sei es der Kathodenstrahl einer Fernsehröhre oder halt von so einer Glühbirne, der kann halt auch zum Zielen genutzt werden, grob, aber es funktioniert. So, das sind so analog-elektronische Einflüsse, die dann 1967 von Ralph Baer, das ist ein deutscher Elektrotechniker, der aus heute, glaube ich, Rheinland-Pfalz, da bei Firma Sens herkommt, und der ist eigentlich Fernsehtechniker in einer amerikanischen Firma und entwickelt eben ab 1967 unter anderem auch durch diesen Eindruck der ersten elektronischen Tennisspiele, die er gesehen hat, in London, entwickelt er so ein Gerät, die nennt er Brown Box, was man an den Fernseher anschließt und was ganz rudimentäres Tennis ermöglicht. Ich zeige Ihnen das mal, weil das der Vorläufer von Pong sein wird, der dann, also wird von Magnavox lizenziert und dann in der Odyssey umgesetzt. Nur es ist schon Ende der 60er Jahre, also hier sehen Sie das mal so, sieht so ein Spiel aus. Sie haben auf beiden Seiten, also ist, oh Gott, was ist jetzt? So, nochmal, neuer Versuch. Also, naja, es ist schwerer zu verstehen, als wenn ich es Ihnen kurz erkläre. Sie haben diese beiden Controller, die man ja auch bei Space War gesehen hat, so ähnlich, also so Drehknöpfe, Potentiometer, mit denen Sie Spannungen beeinflussen, die wiederum das Fernsehsignal ansteuern, durch diese Brownbox. Aber dazwischen gibt es halt digitale Filter, also digitale Bausteine. Sie können die Spieler von nach links und rechts bewegen, wie Sie sehen. Sie können die auch nach oben und unten bewegen. Und zusätzlich können Sie auch noch den Ball beeinflussen. Also das ist mehr als das später Pong. Pong ist ja dann nur links, rechts, hoch, also man kann nur hoch und runter gehen und der Ball prallt dann in unterschiedlichen Winkeln ab. Dieses Spiel bietet eigentlich mehr an Kontrollen, an Steuermöglichkeiten, macht es dadurch aber auch deutlich schwieriger. Sie sehen das gleich mal. Es soll aber so ein bisschen aussehen wie am Tennisfeld. Da können Sie sich ja auch nicht nur nach links und rechts bewegen, sondern auf das Netz zulaufen. Allerdings können Sie den Ball nicht so anschneiden, wie das hier der Fall ist. Und wahrscheinlich merkt man auch rasch, also man braucht sehr viel Übung, aber so ein Ball, der bringt das Spiel in so eine Inbalance, weil man ja praktisch den Spieler immer ausmanövrieren kann, da der Ball viel schneller ist, dass man schon bei Pong darauf verzichtet hat, beziehungsweise bei der Magnavox Odyssey. Also das ist jetzt kein Ballerspiel, also außer Sie sagen, Tennis ist ein Ballerspiel, ist kein Shooter, aber es ist die erste analoge, nein, es ist ja schon digitale, schon die erste Konsole, die dann über die Magnavox vermarktet wird. Aber was es als Zusatzelement gibt, und deswegen Shooting Gallery, sind halt solche Lichtgewehre. Die haben vorne wieder den Lichtsensor drin und wenn der auf dem Bildschirm dieser Punkt aufleuchtet, mehr konnte dieses Gerät auch nicht als so Lichtquader darstellen, wenn der an der Stelle aufleuchtet und sie schießen drauf, also sie drücken den Trigger, dann öffnet sich der Stromkreis und wenn dann Licht auf diesen Sensor fällt, weil sie auf diesen Punkt gezielt haben oder auf die Glühbirne nebenan, dann wird von der Konsole ein Treffer registriert. So funktionieren solche frühen Systeme. Das macht die Brownbox, die dann wie gesagt von der Magnavox lizenziert wird und als Odyssey die erste Konsole 1972 im amerikanischen und die kommt auch nach Deutschland, die erste Spielekonsole sein wird. 1972 parallel zu Pong. Also 72 beginnt der Arcade-Markt, so richtig, auch da Vorläufer haben Sie gesehen. Und es beginnt der Konsolenmarkt, Vorläufer haben wir gerade gesehen. Das ist so der Übergang und das neue Dispositiv entsteht. Sie sehen auch hier so als Familienspiel, und das ist das Tennis. Und es gibt optional für $25 die Shooting Gallery. Und daher kommt dann auch der Name dieses. Also Shooting Gallery ist halt so diese Schießbude. Auch da kann man sich mal anschauen, hoffentlich, wie das funktioniert. So, was Sie haben in der Magnavox ist auch hier eben diese sehr einfache Darstellung am Bildschirm und schon wie bei Space Invaders, Space Invaders wird sie ja ein paar Jahre später machen, damit es schöner aussieht, kleben Sie Folien. Hier unten liegen andere Folien, das ist für so ein Rennspiel. Die kleben Sie oder legen Sie auf den Fernseher und das Einzige, was die Odyssey macht, ist diesen hellen Lichtpunkt im Hintergrund. Der läuft hier durch diese Enten oder durch die Hasen und oben durch die Flugzeuge. Also das kommt vom Computer, diese Folie darüber ist einfach fest. Sie müssen darauf zielen und dann abdrücken. Und das ist eine Shooting Gallery. So, und dann registriert das Spiel als Treffer. Sie sehen hier noch andere, da können Sie dann auf Dinosaurier schießen und so. Also es gibt da verschiedene Spiele, wenn Sie so wollen, die als verschiedene Overlays dann auf dem Fernseher aufgebracht werden. Also hier, so sieht das Spiel normal aus. Im Grunde genommen ist es wie dieses Pong, aber mit festen Einstellungen. Und dann können Sie halt wahrscheinlich das auch einstellen und dann weiter oben und dann können Sie dann gegen die Hasen antreten oder gegen die Dinosaurier. So, also funktionieren diese Shooting Galleries, die frühen, die auch ihren Markt finden, aber es ist jetzt nicht so verbreitet, dass es jeder haben will, sondern es wird optional als Zusatzgerät mitverkauft. Shootout, Shooting Gallery, Prehistoric Safari und Dogfight, also da kämpfen Sie dann, also schießen auf Flugzeuge. Die Arcade greift es auf mit entsprechenden Angeboten, die dann größer, besser funktionieren oder eben bessere Waffen bieten. Also wieder die Idee, dass die Arcade halt dann schon die Maßstäbe setzt, Balloon Gun, Bullet Mark, Tracer. Sie sehen aber schon an den Namen, dies ist noch kein Science-Fiction-Thema, man sieht es auch hier, also Galaxy War tatsächlich, da schießen sie mal auf fremde Raumschiffe. Aber ansonsten geht es dann halt Wildwood und Cosmic War. Also es fängt dann Ende der 70er, habe ich Ihnen ja mit Space Invaders schon erzählt, fängt es dann eigentlich erst an mit den ewigen Raumschiffen. Aber vielleicht bei diesen Shooting Galleries, das passt thematisch nicht. Wenn man eine Waffe in der Hand hat, schießt man nicht gegen auf Raumschiffe, sondern halt dann doch auf irgendwelche Gegner, die auf sie zukommen. Und das Jagdthema ist ganz beliebt. Nintendo macht sich einen Namen mit Duck Hunt zum Beispiel. Das ist auch so ein Spiel, das kann ich Ihnen jetzt zeigen, ich habe es emuliert. Aber man muss es halt in der Hand haben, weil man ja mit dieser Waffe auf die Arcade zielt und dann diese Enten abschießen muss. Sie haben nur eine begrenzte Zahl an Schüssen und müssen rechtzeitig dann auch reagieren, damit sie die Ente kriegen können. Später wird das Moorhuhn werden, aber jetzt ist es halt erstmal Duck Hunt, Entenjagd, die virtuelle. Und jetzt kommt das Spiel, was ich Ihnen zeigen will. Das ist in den 80er Jahren so lala. Es gibt immer mal solche Spiele, aber der große Erfolg sind Shooting Galleries nicht. Auch Mad Dog McCree wird es nicht, aber ich habe es Ihnen mal mitgebracht, dass Sie mal sehen, um was es sich dabei handelt. Jetzt machen wir ein großes Experiment und Sie hier nur zuhören, das haben Sie gerade verpasst. Ich drücke jetzt auch mal Pause, weil das, glaube ich, für eine Aufnahme denn doch zu langwierig wird. Wir hören uns dann gleich wieder. So, wir sind jetzt schon ein bisschen weiter, aber wir schauen uns hier ganz viele Spiele an, die Sie auch auf den Folien finden. Insofern ist der Begriff Lightgun-Shooter und Rail-Shooter häufig auch synonym, weil Lightgun-Shooter sehr häufig, dadurch, dass Sie ja als Controller das Ding haben, und eben noch keine Kinect oder irgendwelche Body-Movement-Sensoren, geht die Waffe auf Kosten der Beweglichkeit. Das heißt, sie haben vielleicht noch einen Knopf von ihrer Waffe vor und zurück, so sehr eindimensional, aber sie können nicht gleichzeitig eine Waffe in der Hand haben und dann so einen Controller. Das würde irgendwie nicht passen, zumindest hat man es nicht gemacht. Und wenn sie dann die Vorzüge des Scrollings haben wollen, also der Landscape Narration, dass sie sich durch diese Level arbeiten und dabei eine Geschichte entfalten, und sei es die Geschichte eines schlechten Actionfilms, das funktioniert halt nur, wenn das Spiel für sie, gucken sie hier hin, da ist das U-Boot, da ist der Zünder, jetzt erschießt den Hauptmann da hinten, dass sie das nicht alles suchen müssen, weil es auch, also es wird nicht getrackt, in welche Richtung sie genau zeigen, sie können nur so den Bildschirm abtasten. Also komplexe Bewegungen sind nicht möglich, komplexe Eingaben oder feinmotorische Eingaben sind nicht möglich. Das ist halt eine virtuelle Schießbude, die ein bisschen spannender ist, als auf bewegliche Enten oder Holz- oder Gipssternchen zu schießen. Ich kämpfe mit Heuschnupfen. So, The House of the Dead ist in Deutschland aber nun wirklich beschlagnahmt, weil sie neben der Horror-Thematik, also sie sind halt zwar immer noch der Gute, aber hier geht es ja nun auch House of the Dead um besonders gewalthaltige Treffervisualisierung. Auch das ist so ein Rail-Shooter, aber jetzt haben sie es halt mit Zombies zu tun. Und wenn man da drauf schießt, dann also gibt es jede Menge Blood and Gore. Ach so, genau, dass Sie mal hier die Soundeffekte hören. Und das ist gewaltverherrlichend und stört die emotionale und geistige Entwicklung. Es gibt überhaupt keinen Grund, dass so ein Schmutz und Schund in deutschen Arcades landet. Insbesondere in solchen, die erst ab 18 frei sind, weil man auch einem erwachsenen Bürger sowas nicht zumuten kann. Also das stört auch die moralisch-geistige Entwicklung von erwachsenen Menschen, weil es einfach gewaltverherrlichend und ekelhaft ist. So, das sind so die Begründungen, warum solche Spiele in Deutschland überhaupt nicht erscheinen. In anderen Ländern sieht man das ein bisschen entspannter, im Sinne von, es ist zwar vielleicht eine Unterhaltung, die wir nicht schätzen, also für die Medienwächter, aber die Gefährdung wird nicht so stark eingeschätzt, dass hier irgendwie Nachahmung, Desensibilisierung gegen Gewaltszenen, und aus heutiger Sicht ist es ja wirklich nur noch komisch, dass man befürchtete, bei so einer Grafik würde es zu einer Desensibilisierung gegenüber echter Gewalt kommen oder dem Wunsch der Nachahmung, sowas zu erleben, weil man ja dann doch jedes Polygon sieht. Aber man muss das, wie gesagt, immer aus der, hier in dem Fall den frühen 90ern und nicht aus den späten 10er Jahren sehen. Und da war das natürlich für ein Arcade-Spiel, das war das, was Computergrafik damals halt zu leisten imstande war. Und dann ist das Thema narrativ ja noch flacher als verhindere, dass die Bösen die Atombombe zünden. Das ist halt, geh rein und erlege Zombies. Also das hat in Deutschland zumindest da große Probleme gemacht, die dann zum Verbot führten. Und in anderen Ländern war es leidlich oder sogar sehr erfolgreich. Vielleicht auch durch seine martialische Thematik, dass man eben nicht Teil eines Actionfilms ist, sondern eines Horrorfilms. Und Horrorfans gibt es ja genügend, die halt so ein Erlebnis durch so einen Zombie, durch so eine Zombie-Apokalypse sich zu schießen, auch gerne mal selber mitempfinden würden. Es gibt auch so vielleicht so eine nette Seitenbemerkung. Es gab dann auch The Typing of the Dead. The Typing of the Dead. Ein paar Jahre später. Ein Spiel, was sie mit einer Tastatur in der Arcade steuern. Und zwar ein Spiel, nee, ist kein Text-Adventure, also wo sie auch, hier sehen Sie mal, das ist der Einsatztrupp, der durch dieses Zombiehaus geht und mit seiner Spezialausrüstung, denn, also es muss ja narrativ in der Diegese eingebettet sein, warum sie jetzt da als Spieler mit einer Tastatur in der Hand stehen. Hier genau, hier ist das Cover, also da mit Untersicht und den Leuten, die damit auf ihrer Tastatur drücken. So, und dann kommen ihnen die Monster entgegen und sie müssen schnell diese Wörter eintippen. Und wenn sie das richtig tippen, dann werden die getroffen und verschwinden. Und wenn sie es falsch eintippen, dann kriegen sie halt einen Treffer. So, und das ist ein Spiel, was Menschen Zehn-Fingersystem beibringen möchte. Also es ist ein Schreibmaschinenlernsystem, was in Deutschland beschlagnahmt ist. Und damit ist das erste beschlagnahmte Serious Game. Sie müssen das schnell eintippen und dann schießt der für Sie. Also er übernimmt alles für Sie und jeder richtige Buchstabe ist ein Schuss und ein Treffer. Und wenn Sie falsch tippen, dann schießen Sie wieder falsch oder Sie treffen nicht. Das ist The Typing of the Dead, also ein Ballerspiel, was Sie über Tastatur spielen und was nur wieder zeigt, also welche merkwürdigen Blüten Computerspiele haben können, wenn sie verschiedene Mechaniken mischen, die eigentlich ja nun gar nichts miteinander zu tun haben. Und ist, glaube ich, auch das einzige Arcade-Spiel mit einer Tastatur. Tastatur ist eigentlich viel zu sperrig für eine Arcade, weil es so viele Knöpfe gibt, empfindlich, dann bricht was ab, fällt was runter. Also es hält auch nicht viel aus. Einer der Gründe, warum Text-Adventures und eben Spiele mit vielen Tasten in der Arcade nichts zu suchen haben, ob das jetzt Echtzeit-Strategiespiele oder was sind, die funktionieren so grobmotorisch nicht. Man hat es aber mal probiert und festgestellt, naja, so der Erfolg war mäßig. Man kann das auch noch sehr schön auf dem PC spielen, dafür ist es ja eigentlich auch gedacht, aber es war ein Arcade-Game. Und Sie können es auf dem PC, nur in Deutschland kriegen Sie es nicht über Steam, weil es in Ihrer Region leider nicht verfügbar ist. Und das ist also eine ganz interessante Geschichte. Um The Typing of the Dead zu spielen, müssen Sie ein paar Umwege gehen. So, die Alternative zu diesen Rail-Shootern sind die Cabal-Shooter, so benannt nach dem Spiel Cabal, was ich auch noch habe. Also wir gehen wieder in der Zeit ein bisschen zurück, weil diese Rail-Shooter, das endet. Es endet nicht, es gibt Res, es gibt Child of Eden, also es gibt durchaus regelmäßig solche Spiele. Aber so ein richtig, also was Neues ist dem eigentlich dann nicht mehr hinzugekommen, von dieser Res-Geschichte mal abgesehen. Die kommen aber wahrscheinlich noch, wenn wir über Kunstspiele sprechen. So, jetzt muss ich, achso, sowas macht Cabal, ich kann mich nach links und rechts bewegen. Und dabei dieses Fadenkreuz auch. Also mit der Tastatur, also mit dem Steuern, kann ich sowohl die Figur links, rechts steuern, als auch das Fadenkreuz, aber das kann ich gleichzeitig noch nach oben und unten. Nun, damit muss ich mich halt hier verteidigen aus so einer Third-Person-Perspektive, was im Grunde genommen ja auch nur sozusagen eine neue Thematik dieses Shooters ist, aber dann habe ich diese Spezialwaffen und ich bin hier auch getroffen. Aber halt sozusagen ein ganz interessanter Take, Shinobi wird es aufgreifen. Also es ist so ein eigenes, naja, Subgenre der Shooter. Was interessanterweise jetzt gerade in Deutschland mit dem Moorhuhn, Sie sind wahrscheinlich zu jung, um diesen Moorhuhn-Hype bewusst zu erinnern, aber das Moorhuhn gibt es ja immer noch. Nee, haben Sie das voll erlebt? Also Moorhuhn ist halt so eigentlich eine Werbung, ich glaube, von Johnny Walker, was erstmal so als... Heute würde man sagen, virales Marketing. Das wird so kostenlos verteiltes Spiel. Habe ich Sie jetzt beleidigt, dass Sie zu jung seien? Jetzt tauschen Sie erstmal aus, wer alles Moorhuhn kennt. Also Moorhuhn wurde ja dann eine weltumspannende Franchise. Es ist ein Cabal-Shooter, also ganz normal. Sie müssen halt diese lustigen Hühner abschießen. Es gab dann, ich glaube, 1999 mal eine Berechnung, wie viel volkswirtschaftlicher Schaden dadurch entstanden ist, dass in allen Büros, anstatt zu arbeiten, auf Moorhühner geschossen wurde. Also das hatte so eine ähnliche Qualität wie FreeCell oder Pinball. Also es gab diese Windows, kostenlosen Windows-Spiele. Da gab es nicht viele, Minesweeper, FreeCell und Solitaire. Ja, und irgendwann gab es auch mal Space Cadet, so ein Pinball-Spiel, was eben standardmäßig bei jeder Windows-Installation dabei war. Und das heißt auch in jedem Büro, in jeder Behörde, in jedem Verwaltungsamt, jede Amtsstube waren Spiele installiert. Und das haben die Leute auch irgendwann mitbekommen. Und tatsächlich war es nicht selten, dass man irgendwo hingeht und dann sah, im Hintergrund war halt Solitär offen. So, auch da kann man sagen, anstatt produktiv zu arbeiten, haben die Leute halt ihre Zeit verspielt. Auf der anderen Seite kann man sagen, also man schuldet man dem 8 Stunden Arbeit oder 8 Stunden Anwesenheit und Menschen nehmen ihre Pausen, wenn sie gerade das Bedürfnis danach haben. Und ob sie dann intern abschalten, das Telefon aushängen oder ein Rauchen gehen oder Moorhühner jagen, ob das tatsächlich jede Minute Moorhuhn eine nicht gearbeitete Minute ist oder einfach eine nicht gemachte Pause. Das war damals die Diskussion, die sich an Moorhuhn entzündete. Wie gefährlich es ist und muss man das verbieten und wem muss man es verbieten, netterweise jetzt nur den Arbeits-PCs, aber zu Hause können sie machen, was sie wollen. Es wurde auch nicht so sehr als Ballerspiel wahrgenommen, weil es dann doch zu comichaft überzeichnet war. Man fragte sich, ob es zu Gewalt gegen Vögeln auffordert. 99, also wir waren in der Zeit, in der Shooter gerade entdeckt wurden von der Presse als potenzielle Killermaschinen in Kinderzimmern. Und man war schon zufrieden, dass hier nicht auf Menschen geschossen wurde, aber Columbine gab es, Also das Columbine-Massaker mit dem Verdacht, es gab in Amerika die Killerspieldebatte, die dann eigentlich zu früh, aber sich in Deutschland allmählich ausbreitet, so also die Sorge, dass was da in den Kinderzimmern stattfindet, dann doch Einfluss haben kann. Wir kommen noch in der Dienstagsvorlesung drauf, weil das kulturgeschichtlich spannend wird, wie eine Gesellschaft mit Medien umgeht, die sie irritiert. Das werden wir bei Comics zuerst erleben und bei Rollenspielen in den 80ern und bei Computerspielen in den 90ern und in den Nullerjahren. Und die Irritation ist ja immer noch nicht vom Tisch. So, dann gibt es das große Genre, also ich bin auch allmählich am Ende, der Third-Person-Shooter. Jetzt könnte ich da Ihnen auch wieder Titel um Titel vorstellen. Viele werden sie auch erkennen. Die ersten Third-Person-Shooter sind natürlich wieder so frühe 80er. Buck Rogers wäre ein Third-Person-Spiel. Ich wollte Ihnen auch zeigen Space Harrier. Space Harrier ist auch ein Rail-Shooter. Ich glaube, ich habe es Ihnen aber schon gezeigt, von 85. Mit einer Figur, die, also man sieht schon, man hat schon so diese Vorstellung, das könnte auch eine Comicfigur sein oder aus irgendeiner Geschichte, ist aber jetzt als Marke nie ausgebaut worden. Und sie laufen da rum und haben, das ist dieses Sprite-Scaling, von dem ich Ihnen immer erzähle, was Sie jetzt auch schon öfter gesehen haben. Also Sie können das ziemlich deutlich sehen. Es ist ein Sprite, ist halt so ein kleines Bildchen, was in verschiedenen Größenabstufungen den Eindruck von Tiefe erweckt. Je kleiner, desto weiter weg. Dieses Schachbrettmuster tut sein Übriges, was auf sie zuläuft und die Büsche und so der Hintergrund per Parallax-Scrolling. Also man hat das Gefühl, es ist im 3D-Raum, auch wenn es natürlich ein klares 2D-Spiel ist für die Zeit. Sie haben so minimale Möglichkeit, sich nach links und rechts zu bewegen, aber wenn sie nichts machen, dann werden sie abgeschossen. Wenn sie nichts machen, dann bewegen sie sich trotzdem. Das wird so ein paar Spiele in dem Bereich geben, das bietet sich dann auch für Flugzeuge an. Ich bin wieder zu laut hier. Das bietet sich auch für Flugzeuge an. Also es gab da so einige Flugzeugspiele, Afterburner und Hubschrauberspiele, also in denen halt wieder geschossen wird. Das ist ein Third-Person-Shooter. Und das Interessante an Third-Person sieht man eben vielleicht wirklich gar nicht im Spiel, sondern genau an dieser Szene, also an der Startszene. Mit Third-Person haben Sie eine Figur, einen Charakter. Kein Avatar, der für Sie schießt wie in First-Person-Shootern, wo sie der namenlose Soldat sind, sondern sie haben eine Figur, der sie ständig auf den Hintern schauen oder ständig auf den Rücken schauen. Und die kann sich auch irgendwie ohne sie entwickeln. Also sie kann eine Geschichte erleben und sie können ihn dabei, diese Figur dabei begleiten. Bei Aktivierung wird das so. So, und jetzt können wir, wie gesagt, können wir die einzelnen Figuren, Lara Croft, Tomb Raider und so, können wir die einzelnen Figuren durchgehen. Ich würde Sie aber auffordern, das einfach selber zu machen, weil es im Grunde genommen, wie erarbeitet man sich ein Genre, habe ich Ihnen ja in der ersten Stunde angekündigt. Sie schlagen die Enzyklopädie Ihrer Wahl auf, zum Beispiel die Wikipedia. Ich nehme immer Wikiwand, weil das einfach eine nettere Darstellung ist, aber das ist im Prinzip eine andere Sicht auf die Wikipedia. Und gucken sich da mal an, History. Also Sie können sich so, die Merkmale können sich durchlesen, Relationships, so, das ist ganz interessant, aber die History ist einfach die Liste. Wenn Wikipedia wirklich eins gut kann, ist das Listen machen. Weil da so viele Menschen drauf gucken und jeder kann die Liste ergänzen. So. Und dann haben Sie hier ganz viele Titel. Zum Teil haben wir die ja gesehen, das Galaxy Game oder Space War haben wir gesehen, Tempest. haben wir Tempest gesehen? Genau, Tempest habe ich Ihnen gezeigt, also wo diese Insekten da den Ausguss hochklettern und so. Also einige davon haben wir einfach als Shooter kennengelernt, die gelten so als Vorstufen der Third Person. Spiele, aber dann gibt es natürlich noch welche, die wir heute nicht genannt oder nicht gesehen haben. Das Ziel ist ja auch nicht dieser Vorlesung, dass Sie alle Spiele, die jemals relevant waren, kennenlernen, sondern dass Sie so einen Einblick in typische Genrevertreter haben, dass Sie einfach so ein bisschen wissen, wo kommen welche Mechaniken her, wie funktioniert es, dass Spiele sich weiterentwickeln. Contra haben wir gesehen, dieses irgendwie Run-and-Gun-Spiel. Also das sind alles so historische Vorläufer und dann geht es hier mit Tomb Raider weiter, mit MDK, mit Duke Nukem, Heavy Metal, und Prince of Persia, also Titel, die man auch heute noch kennt. So, und dann wäre Ihre Aufgabe, wenn Sie jetzt sagen, jetzt will ich mal das Subgenre der Third-Person-Shooter kennenlernen, dass Sie sich diese Spiele aneignen. Also nehmen wir sowas wie Duke Nukem, Time to Kill. Ein ganz großartiges Spiel. Dann guckt man sich halt die Seite an und schaut mal so ein paar Informationen an. So, wo kommt das her? Dann den Duke Nukem ist ja so eine sehr wieder überzeichnete männliche Figur, die schon aus den frühen 90ern kommt. Third-Person-Shooter, und dann kann man sich das anschauen. Und der nächste Schritt ist, wir gucken uns mal Duke Nukem Time to Kill Gameplay-Video an, am besten silent, also wo es keinen Typen gibt, der dazu erzählt. So, und dann hat man einen Eindruck, und dann ist dieses Gefühl, aha, eines von diesen Spielen. Je nach Spielerfahrung, also wenn Sie genügend Spiele gespielt haben, vielleicht auch ältere Spiele mal in der Hand gehabt haben, dann ahnen Sie schon, wie sich das anfühlt, also wie sich das spielt, und können es dann vergleichen. Und das ist ja Ihre Aufgabe in der Hausarbeit, nicht Duke Nukem sich vorzunehmen unbedingt, aber wenn Sie einen Third-Person-Shooter haben aus irgendeinem Grund oder ein Spiel, was Third-Person-Shooter-Elemente hat, ob Sie dann Duke Nukem nehmen, ist nochmal dahingestellt, kann man aber die Einflüsse aufzeichnen, indem man auch weiß, aha, das gab es schon 1995, 1998, gab es schon solche Spiele, die diese Mechanik umgesetzt haben. Und das wird dann natürlich 2018 alles viel besser sein, also viel schöner aussehen, viel besser gar nicht unbedingt, weil dann natürlich andere Anforderungen zum Teil an Spiele hinzukommen. Aber so erarbeitet man sich ein Genre. Und wenn Sie ein anderes nehmen, also ob das jetzt, Sie müssen ja gar nicht im Shooter-Bereich arbeiten, dann können Sie das analog machen. Und deswegen wäre so jetzt Ihre Aufgabe, Übung, ohne dass ich das jetzt kontrolliere, ist jetzt also nicht eine Übung, wie das aus anderen Vorlesungen der Fall sein kann. Aber die Übung soll Sie davon abhalten, lediglich die Folien dieser Vorlesung als Grundlage für Ihre Genre-Studien zu nutzen. So, ja, Kubek hat aber auf Folie 17 dieses Spiel genannt und was anderes gab es auch nicht. Sondern das ist hier sozusagen der Einstieg, dass Sie, aha, vielleicht auch Spiele kennenlernen, ich glaube Mad Dog McCree haben Sie noch nie gesehen, Spiele kennenlernen, die Sie vielleicht auch in so einem Studiengang, die Medienwissenschaft, Medienpraxis, nutzen können, zu überlegen, was kann man eigentlich aus der Kombination aus Film und Spiel so alles machen. Und da hilft es natürlich mal zu gucken, was wurde bisher alles gemacht und wieso funktionierte das oder auch nicht. Es gibt aber auch interaktive YouTube-Videos, wo Sie eine Entscheidung treffen, dann geht der Film so oder so weiter. Also es gibt ja in der Kombination von Film und Spiel einiges Interessante. So, und das soll diese Vorlesung Ihnen liefern, dass Sie so Subgenres oder exotische Spiele kennenlernen oder mal gesehen haben, die Sie als Einstiegs nehmen können, um sich dort weiter zu informieren. Und Third-Person-Shooter sind so prominent, dass ich jetzt hier nicht 20 Folien auflege, sondern lieber die Zeit nutze, mit Ihnen darüber zu sprechen, wie erarbeitet man sich ein Genre oder ein Subgenre. Denn es ist natürlich ein Bewertungskriterium. Kennen Sie nur Ihr Spiel, weil es Ihr Lieblingsspiel war, als Sie irgendwie 8 alt oder als Sie 12 waren, und dann kennen Sie dieses Spiel und beschreiben mir das in aller Deutlichkeit, ist schon in Ordnung. Aber besser wird es, wenn Sie sagen, ich kenne dieses Spiel und ich weiß, wo es herkommt, ich kenne andere Spiele, ich weiß, wie es damit in Beziehung steht, ich verstehe auch, wieso es das macht, was es macht, und wieso andere Spiele darauf aufbauen, das gemacht haben, was sie tun. Und diese Repertoirekenntnis können Sie sich erspielen, aber gerade was alte Spiele angeht, ist es schwierig. Sie können sich es aber eben auch erschauen oder erlesen. Und wenn Sie dann ein Spiel finden, wo Sie sagen, das sieht extrem spannend aus, dann kommen Sie zu uns. Wir haben ja den Anspruch, jedes Spiel dieser Welt irgendwie zugänglich machen zu können. Und das wäre dann eine Herausforderung, zu gucken, wie man das hinbekommt. Viele Spiele gibt es ja dann irgendwie bei Good Old Games oder in solchen Remakes wie Mad Dog McCree. Allmählich fängt die Industrie ja an, sowas wie ein historisches Bewusstsein zu entwickeln und zumindest einige der wichtigeren alten Titel auch wieder aufzulegen. Ich zeige Ihnen gleich noch was anderes, nämlich im Genre der First-Person-Shooter. Genau das Gleiche. Bei den First-Person-Shooters habe ich auch nur eine Liste von Meilensteinen, die ich jetzt auch nicht unbedingt durchrennen will. Aber ich habe hier einen netten Link, den ich Ihnen mitgeben soll. Den soll ich eigentlich auf die Folie setzen. Bei Archive.org. Archive.org ist eine Webseite, die Sie als Medienwissenschaftler auf jeden Fall kennen sollten. Archive.org hat zum einen Snapshots des gesamten Internets seit 1990 oder 95. Also Sie finden dort Webseiten, die es schon lange nicht mehr gibt. Da haben Sie gute Chancen, dass es bei Archive.org eine Kopie davon gibt. Das ist das eine. Zum anderen, dann finden Sie alte Stummfilme, wo die Rechte, die jetzt Public Domain sind, alte Charlie Chaplin-Filme, einfach Stummfilme aus den 20ern oder den 10er Jahren, die digitalisiert und zur Verfügung gestellt wurden. Und seit ein paar Jahren finden Sie auch Spiele. Rechtlich ist es nicht so einfach für Archive, weil Sie nicht die Rechte haben an den Spielen und sie einfach ausstellen. Aber die sagen, wir sind Bewahrer von digitalem Kulturgut, so sue me, verklag mich doch. Und da finden Sie dann alte Spiele, die Sie dann eben nicht im Emulator oder über alte Konsolen mühsam sich besorgen müssen, sondern über die DOS-Box können Sie hier im Browser, also unsere Browser sind inzwischen so mächtig, dass wir damit alte Computer aus den 90ern innerhalb dieses Browsers emulieren können, was ich faszinierend genug finde, Und damit dann Spiele der frühen 90er, auch Arcade-Spiele, also sie haben nicht so viele, wie es gibt, aber einige Arcade-Spiele zugänglich machen. Jetzt schaue ich mal, ob wir auch Ton kriegen. Und jetzt kommt das berühmte Wolfenstein 3D. Wolfenstein 3D, was in Deutschland auch verboten wird, nicht nur, weil man auf menschliche Humanoide schießt, sondern weil Nazis. Also es ist so ein Jahr, so ein paar Jahre später darf ja dann Indiana Jones ins Nazi-Berlin fliegen und Hitler das Tagebuch aus der Hand nehmen und überall hängt alles voller Hakenkreuze. Aber wenn ein Spiel sowas macht, und er schießt ja auch reihenweise Nazis, aber wenn ein Spiel das macht, ist es eben die Darstellung verfassungsfeindlicher Symbole und geht gar nicht. Das ist eine Diskussion, die wir ja bis heute haben, netterweise. Ich gucke mal Sound hier ein bisschen. Die wir bis heute haben, nur heute zensieren sie Spiele lieber selber, wenn sie auf den deutschen Markt wollen. Dann sorgen sie dafür, dass alle Hakenkreuze entfernt werden, damit es hier nicht zum Stress kommt. Was eigentlich sehr schade ist, weil das Kino gleichzeitig sowas wie Inglourious Basterds irgendwie rausbringt, ohne dass es zu einer Beschwerde kommt, die es eigentlich geben müsste. Also jetzt gibt's How can I play? Don't hurt me. Bring him on. I am Death Incarnation. Also wie stark bist du? Aber wer will denn jetzt hier schon, ne? Also wenn man schon so einen Typen spielt. So, Sie sehen, wichtige Elemente der frühen Ego-Shooter, Level, Score, Lives, Health. Aber Health gibt es auch so eine visuelle Darstellung. Jetzt muss ich nur gucken, wie ich schieße, sonst werde ich ja gleich hier... Aha, so, mehr muss ich nicht wissen. So, Health habe ich schon 49%, der hat mich schon schwer getroffen, aber es gibt ja dann immer mal, so die Türen muss man auch irgendwie aufkriegen, ne? So, also es gibt hier Geheimnisse, also ich will Ihnen jetzt nicht das Spiel genau zeigen, ich will Ihnen mal zeigen, warum es in Deutschland verboten war. Wir kommen da hin. Bis zu Hitler schaffen wir es nicht. Da, das ist der Grund. Sehen Sie die Flaggen? Verfassungsfeindliche Symbole. Aber... Ja, bevor Sie mich jetzt verklagen, in der Medienwissenschaft dürfen wir Ihnen das zeigen, wenn wir es kritisch begleiten. Also werden Sie jetzt nicht zu Nazis, weil Sie dieses Spiel gesehen haben, das würde mich in große Schwierigkeiten bringen. Aber das ist der Grund, also dass es solche Bilder gibt. Das Spannende an dem Spiel ist tatsächlich... Also das Spannende ist so ein bisschen die Technologie, wie wird da 3D dargestellt. Ich habe ihn ja am Dienstag schon, also Doom funktioniert ja genauso. Noch 10 Minuten, wir sind gleich durch. Ich habe ihn ja am Dienstag schon erklärt, es ist ja gar kein 3D-Spiel, es ist ja eigentlich ein 2D-Spiel, es ist eine 2D-Map, die halt durch Raycasting so eine Pseudo-3D-Darstellung erreicht. Aber es gibt kein Oben und Unten, ich kann auch nicht nach oben und unten zielen, ich habe einfach nur diese Hand. Aber auch hier muss man es aus den 80ern sehen und es war einfach ein extrem flüssig laufendes Spiel. Sie sehen jetzt auch den Bezug zu Doom, was ja im Grunde genommen eine Fortsetzung ist. Also die Sprites sind ein bisschen detaillierter und die Texturen sind ein bisschen feiner gemacht. Sie können dann auch Treppen hoch und runter laufen, aber es ist alles gefaked. Sie haben eine 2D-Map. Es sind aber Meilensteine ihrer Zeit. Unter anderem, weil Doom auch netzwerkfähig war, also jetzt nicht internetfähig, aber LAN-fähig, sodass es LAN-Partys gab, wo man gemeinsam gegeneinander Doom spielt oder miteinander diese Spielgenres Deathmatch, Last Man Standing, Capture the Flag und solche Sachen, die entstehen in diesen Genres. So, und das ist eine Form des Geländespiels, wenn man so will, aber so martialisch, dass man es nicht mit unschuldigen Kinderspielen vergleicht, sondern halt dann doch mit Kriegsszenen, was meines Erachtens... einfach übertrieben ist. Deswegen spielen Sie das mal, gerade wenn Sie noch nie einen Ego-Shooter gespielt haben, sollte hier jemand sitzen. Spielen Sie mal Wolfenstein, spielen Sie mal Doom und stellen Sie fest, wie belanglos und harmlos diese Spiele sind. Ich kann Ihnen ja noch hier, das ist immer zu dem Zusammenhang, machen wir immer gerne Super Noah's Ark 3D. Wenn Sie gerade Wolfenstein gesehen haben, gibt es dann Super Noah's Ark 3D bei Wisdom Tree, einer sehr klerikalen Software-Schmiede aus Amerika, die sich nicht die Rechte kauft von id Software und einfach die Sprites austauscht. Die sind Noah auf der Arche, genau, in 6 days. Unfortunately, the animals are tad bit restless. Sie müssen jetzt diese hungrigen Tiere füttern. So, und wenn Sie so eine Nazi-Ziege treffen, dann müssen Sie ihr eine Weintraube in den Mund schießen, damit die einschläft und nicht mehr so hungrig ist. Hier sind die Weintrauben. Und das ist natürlich auch... Da kommt gleich eine. Sie müssen sie füttern. Das ist ein ganz süßes Spiel ab Null, weil das so kindgerecht ist. Und da stellt sich die Frage, was macht eigentlich die Gefährlichkeit eines Spiels aus? Ist es nur die visuelle Darstellung? Also Treffervisualisierung, Visualisierung von Gegnern, narrative Einbettung. Es ist eben nicht, Sie sind im Castle Wolfenstein und müssen eigenhändig alleine das Nazi-Regime ausrotten und dann gegen Hitler-Mecher als Endboss kämpfen, was ja skurril genug ist. Nein, Sie sind Noah, wollen in 6 Tagen los und müssen nur Ihre Tiere füttern. Und die rempeln Sie immer so an, weil die so hungrig sind. Deswegen verlieren Sie dann auch irgendwie Health. Aber die ganze Narration, und das Spiel wurde in keinem Land auch nur angefasst als, das ist aber ein komisches Spiel, Sie müssen da ja zielen und abdrücken. Das ist ja die Mechanik, um die es geht und da, wovor man Angst haben muss, man lernt hier schießen. Überhaupt nicht. Man lernt halt Tiere füttern und in dem anderen Spiel lernt man Menschen zu erschießen. Und es ist ein reines Makeover. Also es wurde an der Programmcode wurde nichts geändert. Es wurden nur Assets ausgetauscht. Genau, das ist hier die besonders hartnäckige Ziege. Und natürlich, es gibt keine Hitler-Fahnen mehr an der Wand, sondern es sind ja alles in der Arche. So. Nee, es ist ja der gleiche Algorithmus.
Laufen die Nazis auch so auf einen zu?
Ja, die laufen auf sie zu und wollen sie halt dann abschießen. Also es gibt auch Ziegen, die weiter weg sind, aber der Code wurde nicht geändert. Es kann auch sein, dass der auf die Ziegen zugelaufen ist, weil er sie ja füttern will. Also das ist Doom, Wolfenstein und Doom. Es gibt auch so ein Makeover von Doom. Da müssen sie irgendwelche Schleimklumpen irgendwie zerlegen. Aber also das ganze Martialische ist raus. So, und die Spiele, die Sie hier sehen, das sind schon Meilensteine ihrer Art. Marathon wird die Maussteuerung einführen und die, also auch Doom und Wolfenstein sind ja Spiele, die nur in der Ebene funktionieren. Marathon haben sie plötzlich die frei bewegliche Maus, sie können nach oben unten schießen, was wir heute kennen, ich laufe mit der Tastatur und ziele mit der Maus. Das wird in Marathon interessanterweise auf dem Macintosh eingeführt. Duke Nukem bringt diesen Machismo da hervor, der ja hier auch schon angedeutet ist. Das sind ja echte Männer nur, die da in den Marskolonien kämpfen, aber Duke Nukem übersteigert das Ganze noch. Es gab ein peinliches Remake 2014, wo man merkte, das ist schon eine Figur aus den 90ern, die kann man nicht einfach 20 Jahre übersetzen. Aber es ist so, wenn, ja, das muss man so im Bild des Action-Kinos der 90er sehen und nicht unbedingt im Film der Nuller- oder Zehnerjahre. Quake von 96, auch von id Software, habe ich Ihnen ja in der Grafikvorlesung schon erzählt, also einfach die 3D-Render-Techniken voranbringen. GoldenEye 97 auf der N64 ist der erste Shooter auf einer Konsole. Bis 97 dachte man, Shooter gehen nicht auf der Konsole, weil Maus und Tastatur, wie soll ich mit so einem Controller zielen können? Das kann gar nicht gehen. Das ist interessant, weil man tatsächlich den Ego-Shooter mit PCs sehr stark verbindet in den 90ern und GoldenEye ist das eine und Halo wird dann das andere sein. Also Halo Combat Evolved von 2001 wird den Sprung auf die Konsole machen und inzwischen ist es eher ein Konsolengenre als ein PC-Genre, beziehungsweise es gibt den großen Kampf, wer jetzt die bessere Ausstattung hat. Die Unreal Engine und Unreal als Multiplayer-Spiel, was dann Unreal Tournament 99 als reines Multiplayer-Spiel rauskommt. Es gibt überhaupt keinen Kampagnenmodus. Gesundheit. Half-Life von 98 wird etwas machen, was bis heute Bestand hat, nämlich narrativ reinbringen, was viel besser ist als leere alle Gänge von Monstern und hol dir die Schätze oder töte alle Nazis oder töte alle Monster, sondern in Half-Life gibt es eine Geschichte. Und zwar eine sehr, also es ist wieder so ein B-Movie-Science-Fiction-Story, aber die sich so langsam entfaltet und sie als Protagonisten da durchführt. Und Half-Life wird eine Menge technische Neuerungen bringen, unter anderem auch, weil es eine Modder-Szene hervorbringt, aus der dann Counter-Strike hervorgeht, etc. Also wir können das, ich gehe das jetzt nicht alles durch, auch das können Sie sich alles durchlesen. Wenn Sie sich also für die Geschichte der First-Person-Shooter oder in deutschen Ego-Shooter interessieren, dann gehen Sie mal die Liste durch und lesen Sie sich mal durch, was an den einzelnen Titeln besonders ist. Es ist keine vollständige Liste aller wichtigen Spiele, es gibt sicherlich noch mehr, aber das sind so die zentralen Meilensteine dieses Genres, die das auch, Sie sehen ja auch, wie viele das sind, wirklich voranbringt, weil das ist ein Riesenmarkt. Bis heute sind Also ein nicht unerheblicher Prozentsatz der Spiele sind irgendwie Shooter bzw. von Shootern geprägte Spiele. Meistens an Third-Person oder aus solchen Third-Person-Action-Adventures kommen mit großer Shooter-Mechanik, aber auch die Ego-Shooter sind ja weiterhin sehr stark am Markt vertreten. Und das sind die Spiele, wo sich gesellschaftlich die größten Sorgen dran entzünden, bis hin zu der Vorstellung, Computerspiele sind alles Shooter, alles Ego-Shooter. Das ist so die Sorge der Nichtspieler, dass das alles so aussieht. Und auch da muss man im Diskurs sich ein bisschen auskennen und es auch differenzieren, damit man sieht, es gibt Spiele, in denen man blöd auf Monster schießt, das ist in Ordnung, aber es ist natürlich nicht das Medium, sondern es ist so ein Subgenre in einem speziellen Genre, was aus kulturellen Gründen auch enorm wirkmächtig geworden ist und auch eine riesige Verbreitung hat und auch eine Industrie befeuert, immer und immer wieder solche Spiele auf den Markt zu bringen. Aber es ist nicht, die Ausdrucksfähigkeit des Mediums erschöpft sich nicht in diesen Szenen. Und man tut Doom auch nicht, also man tut Doom unrecht, wenn man meint, Doom ist halt, also schieß auf Monster. Doom ist ja ganz wesentlich, wie viele von diesen Shootern, so ein soziales Erlebnis. Und wenn man seine Zeit nicht mit toxischen 14-Jährigen verbringt, sondern mit einer Gruppe, die man kennt, dann kann man hier auch Spielerlebnisse haben, wie man es halt von anderen Spielen auch kennt. Also so soziale Gruppen, die sich bilden, Teams, die sich bilden. Das bringt mich dann auch zu dem letzten Subgenre, was ich auch nur anreiße, die Tactical Shooter. Die beginnen eigentlich mit Tom Clancy's Rainbow Six von 98. Counter-Strike, wie gesagt, ist dann der große, da wird auch ein E-Sport-Titel, also der große Name. Das sind Spiele, die zwar mit einer Shooter-Mechanik daherkommen, aber sehr stark von der Koordination eines Teams leben. Da sind sie auch nicht so der allmächtige Held, der sich durch Heerscharen durchschießt, sondern sie müssen sehr genau wissen, was sie tun, weil sie viel weniger Treffer einstecken und auch viel stärker zusammenarbeiten. Und da ist das Schießen dann letztlich eine der Mechaniken, mit der sie das Rätsel lösen, wie sie hier die Geiseln aus der Botschaft befreien oder so. Aber es ist nicht die Kernmechanik, schieße alle Terroristen tot, sondern versuche, das Haus zurückzuerobern. Und zur Not, also erschießt man auch den Terroristen, aber man kann die auch irgendwie anders festsetzen. Wenn Sie das medienwissenschaftlich interessiert, hat Stefan Günzel vor ein paar Jahren seine Habilitation über das Raumbild des Computerspiels geschrieben und dieses Buch auch Ego-Shooter genannt, der ihn sehr klar anhand der Spielgeschichte, der Bildgeschichte irgendwie aufdröselt, inwiefern gerade Ego-Shooter ein spezieller Umgang mit der Zentralperspektive ist. Und nach seiner Auffassung ist so ein Ego-Shooter nichts anderes als ein interaktives Bild. Und auch nur der Ego-Shooter ist zu dieser Form imstande, indem sie den Fluchtpunkt mit ihrem Spielziel in Übereinstimmung bringen müssen und das mit Mausklick quittieren. Also sie müssen im Wesentlichen Fluchtpunkte einstellen einer perspektivischen Ansicht und der Mausklick ist dann eigentlich nur eine Bestätigung, dass ihnen das gelungen ist. Dabei wird dann geschossen und es spritzt was, aber letztlich geht es darum, Bildlogiken einzustellen. Ist ein ganz interessanter Ansatz, Spiele mal zu betrachten und seiner Meinung nach ist es auch die Essenz des Computerspiels, weil alle anderen Spiele, da gibt es Brettspielvariationen oder das ist so ein Remake und nur der Ego-Shooter hat diese interaktive Bildlichkeit und setzt darauf auf, dass Spiele eben keine interaktiven Geschichten sind, sondern interaktive Bilder. Und das ist einer der Gründe, warum man seit einigen Jahren in den Game Studies halt die Bildlichkeit des Computerspiels in den Vordergrund setzt und nicht nur die Narrativität, die wir bei Mad Dog McCree, also mit Narration und Computerspielen haben wir ja vielleicht nicht den besten Match. Inzwischen gibt es einige Spiele mit einer deutlich stärkeren Narration, aber in der Zeit, in der wir uns hier bewegen, ist die Geschichte nicht der Grund, ein Spiel zu spielen. Vielleicht ist es die Bildlichkeit oder die Interaktivität. Wir werden das in dem Semester noch rauskriegen. Ich danke Ihnen auf jeden Fall für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns nächsten Dienstag wieder.